Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Naja, ich gehe davon aus, dass Sie nicht mehr schlummern, dösen oder schlafen. Falls doch, möchte ich Sie ganz gerne aufwecken. Die Reisenotizen erfordern Ihre ganze Wachheit. Andrea Stopp reist mit Ihnen durch diesen Sonntag. Herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Was haben wir heute vor mit Ihnen? Wir möchten Sie in den Garten Irlands einladen. Die Wicklow Mountains sind damit gemeint. Wir werden dort mit einem Pferdewagen unterwegs sein zwischen Melnik und Ústí in Tschechien. Den Oberlauf der Elbe kennenlernen in der ehemaligen Amsterdamer Schiffsbauwerft. Werden wir uns ein wenig umschauen in den dortigen Künstler-Hotspots. Und das Indianerreservat in Quebec. Ein Indianerreservat in Quebec hat es uns angetan. Da lernen wir ein wenig kennen über das Leben zwischen gestern und heute. Und gleich zuerst geht es nach Bad Dürrenberg. Das liegt im Saalekreis zwischen Leipzig und Merseburg und Weißenfels. Und diese kleine Stadt hat allerhand zu erzählen. Das hängt mit dem Salz zusammen. Gleich darüber Aufschluss. We'll be right back. Salz ist unter allen Edelsteinen, die uns die Erde schenkt, der kostbarste, hat Justus von Liebig gesagt, deutscher Chemiker, Universitätsprofessor. Die kleine Stadt Bad Dürrenberg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt hat schon ziemlich viel erlebt und es hat mit dem Salz eben auch zu tun. Blüte und einen florierenden Kurbetrieb aufgrund von Salzgewinnung, einem riesigen Gradierwerk und guter Luft, den spektakulären Fund einer 8500 Jahre alten fossilen Menschenbestattung im Kurpark der Schamanin von Dürrenberg, so wird sie genannt. Schlafstadt für Arbeiter des naheliegenden Chemiestandortes Leuna im Krieg. Entsetzliche Zerstörung aufgrund genau dieses Faktums genau in dieser Nähe. Zu DDR-Zeiten dann entwickelte sich der Kurbetrieb wieder. Verpestete Luft aus Leuna machte ihn erneut zunichte. Nach der Wende zogen dann viele Menschen fort. Heute aber gibt es hier mehr Zuzug als Wegzug, vor allem junge Familien kommen. Bad Dürrenberg profitiert hier auch vom beliebten und daher teuren nahen Leipzig. Das Gradierwerk und das Museum zur Salzgewinnung sind touristische Attraktionen. Das Bad Dürrenberger Brunnenfest will ich auch noch nennen im Sommer. Die Saaleauen, die Landesgartenschau 2022 und Bauhausarchitektur, alles dort zu bewundern. Außerdem ist die Luft wieder besser. Das erzählt mir Sibylle Kölmel und sie nimmt uns gemeinsam jetzt mit in diese sympathische Stadt Bad Dürrenberg.
Die Flößer, weil die das Holz aus dem Thüringer Raum die Saale runtergeflößt haben, einerseits als Bauholz und auch als Brennholz. So, dann die Salzsieder sowieso. Dann gab es Brikettstreicher, nachdem man dann die Braunkohle erkundet hat. So eine Art Schlosserei auch und alles, was mit Holzgewerke zu tun hat, definitiv Tischlerei, Zimmerei, waren die wichtigsten Leute mit hier auf diesem Holzbauwerk, Radierwerk.
Jörg Höhne und ich stehen auf einem Holzsteg in 12 Meter Höhe und Jörg Höhne, er ist Fachbereichsleiter für Tourismus und Kultur in Bad Dürrenberg, erzählt von den Gewerken, die früher alle mit der Salzgewinnung zu tun hatten. Sonne, ein luftiger Wind und man hat einen weiten Blick von hier oben bis nach Leuna, nach Halle, nach Merseburg. Unter uns eines von noch 3 Gradierwerken, ehemals gab es 5. Eine riesige Anlage ist das hier noch immer mit über 636 Meter Überrestlänge. Ursprünglich waren es mal 1800 Meter, steht in Bad Dürrenberg die noch immer längste, zusammenhängend erhaltene Gradieranlage in Deutschland.
Und das Gradierwerk bestand aus 5 Teilen, also Haus 1 bis Haus 5. Und jeder Abschnitt hatte eine gewisse Aufgabe. Das heißt, Haus 1, da kam die Rohsohle aus dem Schacht direkt drauf. Dort setzten sich Carbonate, Gips und Eisenverbindungen ab. Die Sohle reinigte sich und die erste Verdunstung setzte ein. Und so hat man das dann immer wieder aufgefangen, aufs Gradierwerk draufgegeben, runterrieseln lassen, aufgefangen und so weiter, bis man dann im Idealfall bei 18-19% Salzgehalt war. Und hat dann die Sohle zwischengespeichert, beziehungsweise später dann noch in einen Salzstock eingeleitet, hier gleich um die Ecke, und hat dort die Konzentration auf den Sättigungsgrad erhöht, um einfach Brennmaterial in der Saline zu sparen. Weil Holz und dann auch später Kohle waren teuer.
Angefangen hat alles, kann man sagen, weil Geld fließen sollte, und zwar in Richtung des sächsischen Hofes. 1741 begann Johann Gottfried Borlach, kurfürstlich sächsischer Bergrat und Salinist, der auch schon die Bad Kösener Saline aufgebaut hatte, daher mit geologischen Untersuchungen in und um Bad Dürrenberg.
Und zwar hat der Borlach, da war er am sächsischen Hof angestellt, und hat dort von August den Stark den Auftrag gekriegt. Pass auf, wir brauchen Salz, ja, wir brauchen Geld in unserer Kasse. Suche mal bitte bei uns im Land Sachsen eine Salzquelle. Ja. Und da hat er schon früher Erkundungen gemacht hier am Dürrenberger. Und da hat er gesucht und gesucht und gesagt, ja, da könnte was sein, dort könnte was sein.
Erzählt Christian Dunzel. Er ist in Bad Dürrenberg geboren, Gästeführer und in historischem Kostüm immer mal wieder auch Borlach-Darsteller.
Zum Schluss hat er sich festgelegt, und zwar hier unterhalb oder neben der Saale, sagt er, hier machen wir einen Schacht, genau hier. So, und da winkt die Bergleute nun an, 4 Bergleute waren es, ein Steiger und 3 sehr Knappen, und fingen sie nun an. Und muss man sich mal vorstellen, 3x3 Meter ist der Schacht, ja, in der Lichte. Und was das von der Mühe ist, ja, das abzutäufen, mit Eimern hochgezogen.
Also runter vom Gradierwerk. Durch den Kurpark mit den vielen alten hohen Bäumen und den großen Rasenflächen Richtung Borlachturm, dem Wahrzeichen Bad Dürrenbergs, vorbei am kleinen Brunnen und an der Dauerausstellung zur Salzgewinnung und Museumsstücken wie Salzkrücken, Siedekörben, Salzschaufeln und nochmal runter, diesmal zum Eingang des Schachtes. Es riecht ein bisschen modrig nach Wasser und nach Holz.
Und das ist unser Schacht hier, also das ist er. Müssen wir uns nicht mal vorstellen, da ist das nicht.
Das sieht wirklich alles ziemlich klein und unscheinbar aus. Eine Holzkonstruktion, in der Mitte Wasser. Allerdings hat diese Holzkonstruktion und hat die ganze Geschichte um den Schacht Tiefe.
Also hat insgesamt zum Schluss fast 20 Jahre gedauert, ehe den Schacht abgeteuft hat. 223 Meter tief, 3x3 Meter. Und das war dann 1763 in der Frühschicht. Da hat einer Bergmann richtig ausgeholt, die Gipsschicht Schicht zerschlagen. Da ist die Sohle hochgeschossen, sage ich jetzt mal, ja, mit einer Wucht. Artesischer Brunnen, da hat sie den Bergmann richtig hochgeschleudert. Da ist praktisch auf der Sohle mit hochgekommen. Und innerhalb von etwa über 2 Stunden war der ganze Schacht gefüllt. So schnell war das.
Rasch erbaute man Schachturm und Gradierwerke. 1756 war das erste Siedehaus fertig und die ersten Zentner Siedesalz wurden hergestellt.
Also ein großer Teil des Lebens vom Kurfürst August am sächsischen Hofe wurde mit dem Salz, was hier gewonnen wurde, also durch den Verkauf finanziert. Dieser Luxus und die Pracht.
Aber nicht nur der Kurfürst und seine Kassen profitierten von den neuen Bauwerken. Wenn man an den Gradierwerken entlangläuft, ist es ein bisschen wie am Meer. Durch die feine Zerstäubung der Sohle ist dort ein der Nordseeluft ähnliches Mikroklima, das bei erkrankten oder geschwächten Atemwegen und anderen Erkrankungen helfen kann, erzählt Christoph Schulze, der Bürgermeister von Bad Dürrenberg.
Die Heilwirkung der Sohle hat man ja im 19. Jahrhundert entdeckt. Und diese Heilwirkung hat man sich dann auch hier in Bad Dürrenberg zunutze gemacht. 1846 wurde das erste Sohlewannenbad verabreicht. Seither stieg die Zahl der Kurgäste gegen Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1940er Jahre hinein mit 100.000 Kurgästen pro Jahr. Und es kamen vor allen Dingen weniger bemittelte Kurgäste nach Bad Dürrenberg. Man hat bewusst auf Erholung gesetzt, auch zum Beispiel von Kindern bei Atemwegserkrankungen. Berliner Kinder waren hier, es gab eine Berliner Ferienkolonie, Leipziger kamen hierher. Die Stadt Leipzig unterhielt selber hier ein Kinderheim.
Eine, die sich noch sehr gut und gerne an den Kurbetrieb erinnert, ist Erika Mühle. Erika Mühle ist 83 Jahre alt, in Bad Dürrenberg geboren und sitzt auf einer Bank im Kurpark.
Ich habe mir etwas ein bisschen aufgeschrieben, dass ich auch mit Fakten kommen kann, habe ich gedacht.
Eine Kur dauerte immer 28 Tage und es kamen immer gut 300 Patienten. Dieser Rhythmus ging das ganze Jahr. Erika Mühle hat damals als Kur- und Sachbearbeiterin gearbeitet.
Ich kann mich erinnern, dass ich also viel Arbeit hatte. Ich musste dann die ganzen Kurgäste einladen und musste dann die Zimmer verteilen. Und während der Kur mussten wir auch die Zimmer prüfen. Wir haben dann immer gesagt, wir gehen wieder Betten prüfen. Und da mussten wir in die Zimmer gehen und mussten gucken, ob alles sauber, ordentlich ist. Die meisten hatten noch nicht mal fließend Wasser. Ja. Die hatten also noch einen Krug und eine kleine Schale mit Wasser und da wurde dann gewaschen und die Leute waren zufrieden.
1964 dann das Aus aufgrund zu schlechter Luft. Die Nähe zum Chemiestandort Leuna versetzte dem Kurbetrieb den Todesstoß.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war sehr, sehr traurig, als dann hieß, die Kureinrichtung wird zugemacht. Ja, das war aber diese Umweltverschmutzung, die uns hier, kann man sagen, den Kurbetrieb gekostet hat. Wir würden heute alle noch froh sein. Wenn wir noch hätten, dann hätten wir unser Bad noch und es wär eigentlich schön. Ja. Das war nur das Leunawerk. Das Leunawerk, da kam dann auch seitens der Patienten kamen so viele Beschwerden, dass die Luftverpestung ja eben so extrem ist. Und die haben sich dann bei der Versicherung scheinbar beschwert und dann irgendwann hieß es, das Kurheim wird zugemacht.
Leuna, das muss man sagen, hat aber auch Gutes gebracht, zum Beispiel beeindruckende Bauhausarchitektur. Werner von Waldthausen bebaute Ende der 1920er Jahre in einem in der Mitte geteilten Oval den Markt. Und der Architekt Alexander Klein entwarf, anfangs noch gemeinsam mit Walter Gropius, eine Großsiedlung für die zunehmende Arbeiterzahl der Leuna-Werke in Bad Dürrenberg, die sogenannten Weißen Laubenganghäuser. Diese Häuser sind Bestandteil des Bauhausnetzwerkes zum Bauhausjubiläum 2019. Sie stehen im Norden der Stadt und dort gibt es eine Museumswohnung, original erhalten, so wie sie vor 90 Jahren schon ausgesehen hat, mit teils von Bad Dürrenbergern gespendeten alten Möbeln, vielleicht ein bisschen zu vollgestellt. Aber damals schon mit Badewanne und warmem Wasser.
Also Alexander Klein ist halt sehr, sehr bekannt für seine idealen Grundrisslösungen, kurze Wege in der Küche. Man hat immer schon eine Einbauküche gehabt, man konnte sich als Frau schnell oder vielleicht auch als Mann, aber damals waren doch mehr die Frauen, von links nach rechts schnell drehen. Es war die Durchreiche, die ihn eigentlich sehr berühmt machte, die dann auch zu DDR-Zeit noch eingebaut wurde. Die hat er hier auch eingebaut. Hier läuft noch Holz auf Holz und trotzdem nach 90 Jahren immer noch super. Und dann hat er Einbauschränke damals schon hier eingebaut.
Guido Födisch, der Geschäftsführer der Leuna Wohnungsgesellschaft, läuft durch die Räume.
Immer mit Balkon. Hier diese Häuser mit Laubengang, das machen, da macht sie so einzigartig. Und die Schiebetüren auch hier im Wohnzimmer waren immer schon so. Das sind Originalschiebetüren von damals noch, um den Raum größer zu machen zu können, erweitern zu können, aber auch abends, also tagsüber, wenn Leute da waren, zuzumachen.
Maria Koch ist zugewandert aus Sachsen. Sie ist im Heimatbund Bad Dürrenberg und macht Führungen hier. Mit Blick fürs Weite und auch mal von oben drauf, ehrenamtlich fast jeden Sonntag.
Wo wir dann die Leute hochführen aufs Gradierwerk. Wo wir sagen, sie könnten heute auch mal von oben gucken, so wie das aussieht. Da sehen Sie, dort ist Halle, dort ist Lützen. Also wir machen dann auch Werbung für die umliegenden Städte. Wir haben ja hier wirklich geschichtsträchtiges Terrain. Wo wir sagen, wenn Sie darüber fahren, dort ist Gustav-Adolf-Gedenkstätte, da können Sie das sehen. Oder weiterhin da dann auch Napoleon hier mit den Pferden drüber geritten. Also so, dass wir viel Werbung machen. Dann auch für andere Städte. Oder Merseburg ist ja eine hochinteressante Stadt. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir hervorragende Verkehrsanbindung haben.
Ja, hervorragende Verkehrsanbindung. Übrigens, es gibt dort in Bad Dürrenberg den ersten Eisenbahntunnel Deutschlands. Nach heutigem Maß ist er 177 Meter lang. Sibylle Kölmel, meine Kollegin, brachte uns Bad Dürrenberg näher. Es gibt dort den städtischen Volkschor Bad Dürrenberg. Der singt uns noch kurz ein Ständchen. Ja, leider können wir es nur bis dahin hören, aber vielleicht summen und pfeifen Sie es noch ein wenig weiter. Wir wollen noch nach Irland. Die Iren bezeichnen das gebirgige Land rund um Dublin liebevoll als Garten Irlands. Nirgendwo sonst ist es auf der grünen Insel so facetten- und waldreich wie in den Bergen von Wicklow. Ideal für Naturliebhaber. Petra Tabling fährt mit uns und dem Pferdewagen durch die Wicklow Mountains.
Come to Hulu. Goodbye. Go on, go on, go on.
Rhythmischer Hufschlag. Das metallische Klirren des Zaumzeugs, der Duft von Pferdehaar und alten Lederriemen liegt in der Luft. Gelassen zieht Zulu, ein schwarz-weiß gefleckter irischer Kaltblüter, den bunten Planwagen gemächlich die Dorfstraße nach Rathdrum hinab, im Herzen der Berge von Wicklow. Vorbei an Rhododendrenbüschen, urgewachsenen Weideneichen, Kiefern und gelben Kornfeldern, die sich sanft in die Hügellandschaft einbetten. Ab und zu hört man Zaunkönige und Rotkehlchen. Bienen summen in der lauen Sommerluft. Ansonsten ist es still an diesem Tag, der von nichts anderem bestimmt wird als vom Hufschlag eines Pferdes, das ab und zu eine Pause braucht, um versorgt zu werden oder sich seiner Pferdeäpfel zu entledigen.
Goodbye, Zulu, goodbye. They're originally called Irish Draft, but people call them nowadays the Irish Tinker or the Irish Cob.
Diese Pferde hießen ursprünglich Irish Draft. Heute nennt man sie auch Irish Tinker oder Irish Cob. Sie wurden vor langer Zeit von den sogenannten Tinkern, dem fahrenden Volk hier in Irland, gezüchtet. Die Pferde zogen ihre Planwagen durch die Gegend. Sie wurden aber auch gezüchtet, um sie dann auf den Märkten zu verkaufen. Heute fahren sie zwar nicht mehr mit ihren Pferdewagen übers Land, aber sie halten sich auch weiterhin Pferde, züchten und handeln sie.
Jerry ist Kutscher des Pferdewagenvermieters Clisman Horse Caravan in Cronyburn bei Restrum. Bereits seit über 30 Jahren führt er Touristengruppen im Pferdewagen durch die Wicklow Mountains. Und wenn einer den Weg kennt, dann ist das mit Sicherheit Kutscher Jerry, der mit dem schwerfälligen Pferdewagen auch die schwierigsten Manöver problemlos zu meistern weiß.
Come Zulu, good boy. Go on, go on, go on. Now we're going left here.
Wir biegen hier jetzt links ab. Ich muss kurz vom Wagen runtersteigen. Bitte mal die Zügel halten. Ich werde Zulu vorne an der Kreuzung herumführen und muss dabei den Verkehr im Auge behalten.
Doch Hektik ist auf den Pferdewagen in der Regel fehl am Platz. Im Herzen der Wicklow Mountains geht es stets um das Hier und Jetzt. Statt eines Smartphones spürt man die Lederriemen durch die Hände gleiten. Der Atem wird langsamer. Das Herz schlägt ruhiger. Hier gibt es keinen Wettkampf gegen die Zeit zu gewinnen. Slow down lautet denn auch das Motto der Betreiber der Clisman Horse Caravan Tours, Nyasa Clisman und Alan Byrne.
Gewöhnlich reist man im Schritttempo, was etwa 5 bis 7 Kilometern am Tag entspricht. Größere Distanzen werden also nicht zurückgelegt. Oft haben die Leute ein völlig falsches Bild, wenn sie die Landkarte Irlands sehen und sich sagen, die Insel ist aber echt klein. Dann können wir ja von einem Ende bis zum anderen reisen. Dann müssen wir ihnen erst mal erklären, stellt euch vor, ihr müsst das alles laufen, was ja dem Schritttempo des Pferdewagens gleichkommt. Man macht also keine riesigen Reisen von A nach B. Dafür nimmst du die Orte und Landschaften viel intensiver wahr, wenn du ganz langsam, quasi im Takt des Hufschlags mit dem Planwagen reist. Wenn du im Auto unterwegs bist, zoomst du nur all die Dinge da draußen heran, während der Wagen kreuz und quer durch die Landschaft rast. Alles wird nur durch das Fenster wahrgenommen und es geht schnell an dir vorbei. Im Pferdewagen dagegen passiert alles im langsamen Tempo. Man kann den Landwirten hier auf den Feldern und Leuten am Wegesrand zuwinken oder sogar ein kleines irisches Pläuschen halten, wenn man an ihnen vorbeifährt.
Als Gott die Zeit machte, sagen die Iren, hat er genug davon gemacht, schrieb einst Heinrich Böll in seinem irischen Tagebuch. Auch über 50 Jahre später trifft dies noch auf die verwunschene Bergwelt der Wicklow Mountains zu, die sich über rund 200 Quadratkilometer direkt vom Süden Dublins über die Grafschaft Wicklow erstrecken. Eine Landschaft, in der man sich gerne verliert, angesichts der vielen Seen, Wasserfälle, der Hochmoore und der atemberaubenden Pässe. Der Wicklow Mountains National Park gehört mit seiner einzigartigen Fauna und Flora zu den meistbesuchten Nationalparks in Irland. Viele Dubliner fahren am Wochenende zur Erholung hierher. Zu dem nicht nur von der Aussicht her spektakulären Tal der zwei Seen nach Glendalough, das mit seinen seltenen und zahlreichen frühchristlichen Ruinen zu den Höhepunkten Irlands gehört. Vom heiligen St. Kevin, einst 500 nach Christus gegründet, wurde es zur Pilgerstätte, auch Rom des Westens genannt. Doch am besten lassen sich die Wicklow Mountains wohl immer noch mit dem Planwagen erkunden. Man muss kein Pferdenarr oder Reitprofi sein, um die rot-grünen Holzwagen selbst zu steuern. Letzte Instruktionen für eine deutsche Reisegruppe, die zum ersten Mal eine mehrtägige Tour mit dem Pferdewagen unternimmt. Wie man die Pferde richtig auf- und abzäumt, wann man sie füttert oder abends auch säubert, das will gelernt sein. Und wer nicht weiß, wie man ein Pferd eigentlich lenken soll, bekommt noch ein paar Fahrstunden vom erfahrenen Kutscher Jerry erteilt.
Okay, so the driver always sits on the left side.
Der Fahrer sitzt immer auf der linken Seite, genau hier auf Höhe meines linken Fußes. Dann lassen wir die Zügel immer lose in der Hand auf dem Rücken des Pferdes, dabei nicht zu straff ziehen, sonst bleibt es stehen. Aber die Zügel auch nicht zu locker fassen, sodass sie fallen. Und wenn wir dann rechts abbiegen wollen, einfach hier am rechten Zügel ziehen und links genau umgekehrt. Und wenn wir stoppen wollen, ziehen wir beide Zügel gleichzeitig hoch und rufen "Wow, Zulu!" Und das Pferd hält an. Und wenn es wieder losgehen soll, "Go on, Zulu, go on!" Und schon geht's weiter.
Go on!
Das Familienunternehmen vermietet nicht nur Pferdewagen für 3 bis 7 Tage, sondern bietet auch Spaziergänge mit dem Esel an oder Nächte in feststehenden Planwagen im eigenen uralten Eichen- und Nadelwald. Drinnen ist es einfach, aber urgemütlich. Auf kleinstem Raum finden sich ein Gaskocher und eine Gaslampe wie vor 100 Jahren. Die Sitzecken werden abends zu Schlafkojen umgeklappt. Gemeinsam ist die Gruppe am Ende ihres ersten Ausflugstages bei bestem Sonnenschein 7 Kilometer weiter an einer ersten Raststätte angekommen. Ein Bauer stellt ihnen dort seine Weide, Toiletten und Lagerfeuerholz bereit. Die Pferde werden gestriegelt und gefüttert. Im Kreis der Planwagen errichten einige Jugendliche in der Dämmerung ein Lagerfeuer, während Tourbegleiter Robert Dijkstra in die Saiten seiner Gitarre greift.
Petra Tabeling aus den Wicklow Mountains. Jetzt geht's gleich nach Nordböhmen, nach Quebec, nach Amsterdam und zum Schluss dann nochmal nach Prag. Es geht um die Sehnsucht der Tschechen nach dem Meer.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, ganz schön was los auf den Straßen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut dorthin kommen, wo Sie hin möchten. Ganz staufrei kommen wir jetzt gleich nach Mittelböhmen in Tschechien, nach Melnik, ehemalige Königsstadt an der Elbe, in welche hier die Moldau mündet, liegt in etwa 30 Kilometer nördlich von Prag. Im 14. Jahrhundert verlieh Kaiser Karl IV. Melnik zahlreiche Privilegien und auch der Melniker Weinbau geht auf ihn zurück. An den dortigen Elbhängen ließ er Weinreben aus dem Burgund anbauen. Auch darüber werden wir gleich hören. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reisenotizen mit Andreas Stopp. Der Florentiner Marsch bei Kurkonzerten immer wieder gerne gespielt und wir reisen mit diesen Klängen nun durch Nordböhmen, ein Stück entlang der oberen Elbe, die ja grenzüberschreitend durch Tschechien und Deutschland führt. Meinem Kollegen Joachim Dresdner kamen das böhmische Mittelgebirge und die Weine dort so zauberhaft entgegen, hat er mir erzählt, dass er seinen Plan aufgab, es nach der Staatsgrenze weiter vorbei an Dresden bis Meißen zu schaffen. Und daher nimmt er uns jetzt mit auf seine Reise, die zunächst nach Aussig führt und von dort dann weiter die Elbe hinauf.
Der Zug war pünktlich, doch es war wohl keine so gute Idee, in Usti nad Labem, Aussig an der Elbe, mein Reisequartier auf dem Aussichtsberg Vetrusch zu wählen. Von der oberen Etage des neuen Einkaufscenters fährt eine Seilbahn hinauf zu dem über 120-jährigen Hotelschlösschen. Ich blicke auf die Elbe, die hier einen Knick macht, sich durch den Talkessel Richtung Dresden zwängt und höre Lärm von Container- und Kesselwagenzügen. Wenigstens umgeht die Autobahn nach Prag die Stadt. Usti wächst an den Berghängen. An einem wohnt Alena Krustova, meine Begleiterin bei der Tour durch die Stadt.
Das ist das ganze böhmische Mittelgebirge, von vulkanischem Grund. Aber hier, zum Beispiel auch unter unserem Schlösschen Vetrusche, der Berg ist geschoben und deshalb haben wir dort jetzt Weinberge. Elbtal hat Weinberge.
Ich akklimatisiere mich bei dem Gang durch die Kreisstadt und stehe mit Alena schon bald wieder vor dem Bahnhof.
Unser Bahnhof entstand nur provisorisch, aber steht bis heute, 1850. Das war ein großer Bau von Prag nach Dresden und nach Berlin. Und auf der Seite ist unser Elberadweg.
von dem Riesengebirge durch unsere Stadt bis zum Meer nach Hamburg.
Wir laufen durch die Unterführung zurück und dann halblinks in die Altstadt. Von der blieb nach Bombardements kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges wenig übrig. Wo einst die Stadtmauer und ein großer Parkplatz waren, schlängelt sich heute das Einkaufscenter, auch um die Kirche Maria Himmelfahrt herum. Sie hat ihren Ursprung im 14. Jahrhundert und seit den Luftangriffen 1945 einen schiefen Turm. Um fast 2 Meter weicht er von der Achse ab. Auf dem einzigen Marktplatz bleiben wir kurz stehen. Er dient noch heute als Bauernmarkt. Die Pestsäule trägt den heiligen Anton von Padua. Vieles sei verschwunden, sagt Alena Krustova, während sie zurückblickt auf die Zeit vor 1945.
Hier wohnten immer die Deutschen und Tschechen auch. Wir waren verbunden, wie in österreichischer Monarchie, in unserem tschechischen Kessel. Das ist zwischen den Gebirgen.
Nun zum Wein. Eine knappe Bahnstunde stromaufwärts die Elbe entlang. An beiden Ufern Bahnlinien und Landstraßen. Manchmal sehe ich die Berge des böhmischen Mittelgebirges. Melnik. Vom Bahnhof laufe ich 2 Kilometer bergauf bis zum historischen Stadtplatz. Dahinter stehen das Schloss Lobkowitz und die gotische Peter- und Paul-Kirche. Mittendurch komme ich zur Anhöhe mit weiter Sicht aufs Land. Der Zusammenfluss der breiteren Moldau mit der schmaleren Elbe liegt scharf links. Er wurde so oft mit dem gegenüber einmündenden Kanal verwechselt, dass eine schlichte Bronzetafel nötig wurde. Elbe, Moldau, Kanal steht da drauf. Wieso heißt der Fluss ab hier nicht Moldau, sondern Elbe? Saka Kalfarova, die das oft von Reisegruppen gefragt wird, lacht.
Das weiß ja niemand. Es ist sowohl längerer Fluss und auch breiterer Fluss. Trotzdem fließt weiter nicht die Moldau, sondern die Elbe.
Tja. Dann erklärt sie mir.
Dieser Weinberg unter uns, das ist der älteste Weinberg. Und Name ist gerade Heilige Ludmilla Weinberg. Das ist Burgunder. Und das ist aus der Zeit des Kaisers Karls IV., weil er brachte nach Mielnik gerade die Burgunder-Rebsorte.
Der Legende nach stammt die heilige Ludmilla aus Mielnik. Im Schloss mit Museum und Weinkeller bewohnt die Familie Lobkowitz Räume in der ersten Etage. Der in der Schweiz geborene Jiří Jan Lobkowitz erhielt die von den Kommunisten beschlagnahmten Schlösser und Ländereien zurück. Seine Familie gehört zu den ältesten hochadligen böhmischen Adelsgeschlechtern. Ein Lobkowitz sei mit Goethe befreundet gewesen.
Und Goethe besuchte ihn hier mehrmals im Mielniker Schloss. Und zusammen haben sie auch Mielniker Wein hier getrunken.
Die Besichtigung der Möbel- und Gemäldesammlung ist möglich. Interessanter ist der alte Weinkeller.
Gehen wir also runter in den Weinkeller. Sehen wir gleich. Hier ist es ganz alt. Dieser Teil ist aus dem 11. Jahrhundert.
Lobkowitz verkauft seine Weine nur in Mielnik. Wegen der Nachtfröste Anfang Mai rechnet Kellermeister Zdeněk Křišťák mit 40% Verlust. Der junge Mann absolvierte die einmalige Mielniker Weinschule. Er berichtet Kurioses über die französische Weinbauregion um Bordeaux. Saka übersetzt.
Vor 3 Jahren hat sich Herr Lobkowitz entschlossen, dort die Weinberge zu kaufen. Im 19. Jahrhundert kam es in Frankreich leider zu einem Problem auf den Weinbergen und ca. 90% wurde dort beschädigt. Und die Franzosen hatten dann keine eigene Weinstöcke und so haben sie von uns die ursprünglichen von Karl IV. Ja, haben wir nach Frankreich geschickt, ja.
Mein Burgundi.
Ja, und er sagt immer, meine Burgundi dort in Frankreich, ja.
Nasdravi.
Auf dem Gaumen erspüren, im Abgang genießen und dann Abgang zurück. Den Berg hinunter zum nächsten Wein, nach Trebiblice, Triplitz, etwas abseits der Elbe. Aus der welligen Ebene erheben sich kegelige Krater, wie in einer Mondlandschaft, doch kräftig begrünt. Peter Blaha übernimmt die Führung und die geschichtliche Einführung.
Wir sind in Leibneritz Weinregion und wir wissen, dass hier Weinrebe war im Jahr 1057. Leider dann in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts waren hier alle Weinberge zerstört bei kleiner Insekt Treblaus aus Amerika. Und dann waren Trebiblice ohne Weinberge für 99 Jahre. Und für Publikum sind wir seit September 2015 geöffnet.
Das Weingut Johann W. wird an Wochenenden gern auch von deutschen Reisegruppen besucht. Der wohl bedeutendste deutsche Dichter, Johann Wolfgang von Goethe, sei nicht direkt gemeint, sondern Ulrike von Levezo, erklärt mir augenzwinkernd Peter Blaha.
Das ist unsere Patronin. Ulrike von Levezo war die letzte Liebe von Johann Wolfgang von Goethe. Darum heißen wir Johann W. Ulrike war 17 Jahre alt und Goethe war 72 Jahre alt. Wir wissen nicht, ob es wahr ist, aber Goethe war zuerst in Liebe mit Großmutti von Ulrike, dann mit Mutti, dann mit Ulrike.
Ulrike von Levezo verbrachte fast ihr ganzes Leben auf Schloss Triplitz. Sie heiratete nie und wurde 95 Jahre alt.
Für Ulrike Goethe war Freund, wie ein Vaterfigur, wie können wir sagen. Vaterfigur, Freund, aber nicht größte Liebe.
Blaha ist einer der Väter guter Weine. Er wohnt rund 300 Meter vom Gut entfernt und hofft, dass die Weinberge in 10, 15 Jahren zu den besten in Europa gehören. Auf 5 Weinhängen wachsen die Trauben. Sollte es öfter so heiß wie im Sommer 2018 werden, da begann die Lese schon im August, lohne sich mehr Rotwein, schätzt Blaha. Tanks, Fässer, Anlagen, Teile aus 5 EU-Ländern.
Wir brauchen ungefähr 4-5 Tonnen jeden Tag. Trauben gehen hier in den Zylinder. Der Zylinder dreht sich um, die Stängel gehen weg und die Beeren fliegen durch diese Hülle. Die weiße, wir pumpen durch eine Röhre und in den Pressraum und die blaue, Bären, die pumpen wir in Edelstahltanks.
Am Ende korkt die Abfüllmaschine alle 3 Sekunden eine Flasche.
Na, bitteschön. Wir haben hier goldene Farbe, sehr schöne Viskosität. Wir können hier die Gotikfenster sehen. Wein ist klar. Und wenn wir es proben, vollmundig, stark in Schmack.
Blaha kredenzt einen Cuvée aus 50% Weißburgunder, 25% Silvaner, Riesling und Gewürztraminer. Dann legt das Ausflugsschiff zur Fahrt zurück nach Usti ab. Es schippert durch eine grüne Tallandschaft. Auf dem Berggipfel eine Kirche, am Elbufer Angler, dahinter rollen Autos und Züge. Und in der Nähe böhmischer Wein.
Joachim Dresdner war zwischen Melnik und Aussig unterwegs, dem Weinland am Oberlauf der Elbe. Ja, man kann sein Herz verlieren an den Charme dieser Region. Mein Herz, das singt jetzt Marta Topferowa.
Ach, srdečko moje, jak mě trápit budeš, až se já zahledím znovu do Šoháje. Šohajíček přijde, milovat mě bude, zítra zas odejde, licho ti jiné. Trápit nechci, zármutku svět plný, chci se radovati a ne ronit slzy. Nalejte mi vína z toho čbánku štěstí, stejně se neubrání, až láskou zahoří. Thank you.
kommen dann nachher nochmal nach Prag am Ende des Sonntagsspaziergangs. Zunächst aber nach Kanada. Die kanadische Provinz Quebec war in der Kolonialzeit ein wichtiger Jagdgrund für Biberfelle und ein Umschlagplatz für Holz und für andere Waren. Die Traditionen der eingeborenen Nomaden wurden damals verdrängt. Stammesmitglieder wollen aber jetzt die verlorene Kultur ihrer Vorfahren wiederbeleben. Ich hole ein wenig aus. Die Kolonialherrschaft der Europäer hatte weltweit ja ihre Spuren hinterlassen, bis heute nicht nur in Afrika oder Südamerika, sondern eben auch im zweitgrößten Land der Erde, in Kanada. Mitte des 17. Jahrhunderts gründeten französische Auswanderer die heutige Metropole Montreal als Handelszentrum für Biberfelle und andere koloniale Güter. Die dort lebenden Eingeborenen passten sich den neuen Umständen an, während sie die Kolonisatoren durch die unwirtlichen Weiten der kanadischen Natur führten, wurden sie als Gegenleistung mit modernen Werkzeugen und auch Waffen entlohnt. Der Deal mit den Kolonisatoren und der Verlust der traditionellen nomadischen Lebensweise zeitigt seine Folgen bis in die Gegenwart. Quebecs Stammesgemeinschaften haben bis heute mit großen sozialen, mit gesundheitlichen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, sowohl in den Städten als auch in den Stammesreservaten. Gerade dort aber wird nun versucht, mit der Rückbesinnung auf alte Kulturtraditionen die eigenen Wurzeln im modernen Kanada wiederzufinden. Cornelius Wüllenkämper hat sich in Montreal in ein Kleinflugzeug gesetzt und ein Reservat des Volkes der Innu rund 1000 Kilometer weiter nördlich besucht.
Auf der Rue Sainte-Catherine in Montreal ist das multikulturelle Leben Kanadas mit den Händen zu greifen. Die Kolonialgeschichte und auch die traditionell liberale Immigrationspolitik prägen die Millionenstadt. Neben den Abkömmlingen der Kolonisatoren haben heute Menschen aus allen Teilen der Welt hier ihr Zuhause. Daneben gibt es drei besonders geschützte Minderheitengruppen: die Inuit aus den arktischen Regionen, die Métis, Nachfahren der französischen Pelzhändler, und die First Nations genannten nomadischen Ureinwohner. 140.000 Angehörige der First Nations Stämme leben heute in Quebec, die meisten von ihnen in Reservaten abseits der Städte. Die Geschichte der First Nations, im Volksmund auch als Indianer bekannt, ist bis heute trotz vieler politischer Anstrengungen ein ungelöstes Kapitel. Beim Eintreffen der Franzosen passten sich die nomadischen Stämme den neuen Umständen an. Während die Ureinwohner, die Kolonisatoren, durch die unwirtlichen Weiten der kanadischen Natur führten, wurden sie als Gegenleistung mit modernen Werkzeugen und Waffen entlohnt. Der Verlust ihrer traditionellen Lebensweise hat Folgen bis in die Gegenwart. Quebecs 10 Stammesgemeinschaften haben bis heute mit großen sozialen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, vor allem in den rund 30 Reservaten. Die kultisch verehrte Sängerin und Aktivistin Alanis Obomsavis kämpfte schon in den 1960er Jahren für die Anerkennung der verdrängten Stammeskulturen und gegen die industrielle Ausbeutung ihrer angestammten Lebensräume. Im 19. Jahrhundert hatte man den First Nations Reservate zugeteilt, in denen sie ihre Tradition des Gemeinschaftslebens mehr schlecht als recht aufrecht erhielten. Noch bis ans Ende des 20. Jahrhunderts wurden 80.000 Kinder ihren indianischen Familien entrissen und in staatliche Residential Schools zur Zwangsassimilation verbracht. Die Dichterin Josephine Bacon ist eine von denen, die die Residential Schools erlebten. Wir treffen die rüstige alte Dame vom Volk der Innu in einem kleinen Café in Montreal.
J'ai vécu 14 ans au pensionnat, tu vois, parce que moi je suis née dans les années où nous étions encore des nomades.
14 Jahre lang habe ich in einer Residential School verbracht. Als ich 1947 geboren wurde, haben meine Eltern noch als Nomaden gelebt. Sie waren vom Volk der Innu. 1952 wurde ich gezwungen, in eines dieser Internate zu gehen. Wir sollten lesen und schreiben lernen, aber vor allem ging es darum, die Gemeinschaft der Innu zu zerstören, damit die Großindustrie das Stammesgebiet ungestört ausbeuten konnte. Eisenminen, Wälder für die Holzproduktion und die Flüsse zur Energiegewinnung, alles befand sich auf unseren angestammten Gebieten. Die haben damit ein Vermögen verdient.
Erklärt Josephine Bacon entschlossen, aber ganz ohne Groll. Seit über 40 Jahren unterrichtet sie Jugendliche ihres Reservats im Norden in der traditionellen Sprache Innu Aimun.
Das Reservat, das sind ihre Wurzeln. Das Leben in der Stadt ist für viele eine Illusion, ein Trugbild. Das Leben im Reservat ist sicherlich nicht perfekt, aber in der Stadt, wo sie vereinsamen, sicherlich noch weniger.
Die Reservate im Norden haben bei den weißen Quebecern einen eher schlechten Ruf. Tatsächlich ist dort die Arbeitslosigkeit hoch, die Lebenserwartung gering, das Bildungsniveau niedrig, die Kriminalitätsrate überdurchschnittlich und auch Krankheiten, Drogen, Alkohol und die Suizidrate sind reale Probleme. Um uns selbst einen Eindruck zu verschaffen, machen wir uns auf den Weg ins Reservat Ouahat, rund 1000 Kilometer nördlich von Montreal, dort wo der St. Lorenz-Strom in den Atlantik mündet. Als uns die kleine, reichlich wackelige Propellermaschine am Flughafen von Sept-Îles absetzt, wird schnell klar, dass das Leben hier oben anders funktioniert. Der Flughafen ist ein maroder Betonbau. Für ein Transportmittel in die Stadt muss man selbst sorgen. Verabredet sind wir mit Naomi Fontaine, einer preisgekrönten Autorin und gebürtigen Innu. Naomi verbringt ihr Leben als Schriftstellerin in Quebec-Stadt und als Lehrerin im Reservat Ouahat. Um dorthin zu gelangen, durchqueren wir zu Fuß die Kleinstadt Sept-Îles. Große Geländewagen stehen vor einfachen Holzbungalows, keine Fußgänger weit und breit. Ehe wir uns versehen, stehen wir vor Naomis kleinem Holzhaus am Rande der Bucht vom Reservat Ouahat. Naomi, dunkel funkelnde Augen und bunte Federohrringe, bereitet uns einen kühlen, wortlosen Empfang. Besuch ist man im Reservat Ouahat nicht gewohnt. Am Tisch der Wohnküche bricht dann doch nach und nach das Eis.
Wir leben hier ein bisschen wie in einem gallischen Dorf. Wir müssen davor gefeit sein, eingenommen zu werden. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass unsere Kultur nicht schützenswert sei, dass die Welt uns nicht wollte. Deswegen öffnen wir uns Fremden gegenüber nicht so einfach. Seit der Gründung der Reservate und der Zwangsinternate waren Fremde für uns immer wie eine Bedrohung. Aber das ändert sich langsam. Wir stehen viel mehr zu unserer Kultur als früher. Wir pflegen unsere Sprache und unsere Traditionen.
Erklärt Naomi und lädt auf eine Spritztour durch das Reservat ein. Entschlossen springt sie auf den Fahrersitz ihres Geländewagens, schaltet das Radio an und zündet sich die nächste Zigarette an. Als erstes geht es zum alten Campingplatz an der Meeresbucht. Wir nähern uns einem kuppelförmigen Holzbauskelett mit einer Feuerstelle in der Mitte.
Hier, schau, das ist ein Matutishan, ein Schwitzzelt. Bei einer Sitzung wird es abgedeckt, damit sich die Hitze entwickeln kann. Das Ganze wird sehr heiß und dient der Reinigung von Seele, Geist und Körper. Die Traditionalisten heilen damit physische und psychische Krankheiten. Sie treten in Kontakt mit unseren Geistern. Siehst du? Wie eine Sauna. Hier in der Mitte werden heiße Steine aufgestapelt.
Während der Zeremonie im Schwitzzelt wird ein Tamburin geschlagen, das aus der Haut des spirituell verehrten Rentiers gefertigt sein muss. Eine Spezialität von Naomis Onkel Ovila. Ovila weiß viel zu berichten, spricht aber lieber nicht ins Mikrofon. Regelmäßig fährt der sanfte Mitfünfziger auf Rentierjagd ein paar hundert Kilometer weiter in den Norden, versorgt seine Familie und seinen Stamm mit Nahrungsvorräten, ganz so, wie es die Tradition will. Ovila kennt sich auch aus mit dem sogenannten zitternden Zelt, das im Wald aufgeschlagen wird. Durch die Kraft des Tamburin-Rhythmus bringt ein Schamane das Zelt in Vibration, tritt mit dem Jenseits in Kontakt und vertreibt böse Gedanken oder sorgt für eine erfolgreiche Jagd. Naomis Familie setzt sich dafür ein, dass auch in der Bucht von Uahat ein Ort entsteht, an dem traditionelles autochthones Leben stattfinden kann.
Mon oncle a présenté ce projet-là, puis si le conseil décide, c'est le conseil qui décide s'il va financer.
Mein Onkel hat das Projekt dem Clanrat vorgeschlagen. Der Rat ist die Regierung unseres Reservats. Er verwaltet alle Sozial- und Gesundheitseinrichtungen sowie alle Verwaltungsangelegenheiten, Bebauungspläne bis hin zu unseren drei Schulen. Der Rat erhält Gelder von der kanadischen Zentralregierung und ist dann mehr oder weniger frei, damit zu tun, was er will. Der Rat wird turnusgemäß gewählt und funktioniert dann wie eine kleine autonome Monarchie.
Auch die alte Umladestation für Biberfelle ist noch erhalten und wird heute als Ausflugsziel und als sozialer Treffpunkt zwischen den weißen Quebecern und den Innu genutzt.
Die soziale Trennung zwischen den Weißen und uns Innu begann eigentlich erst mit den Reservaten. Davor waren wir aufeinander angewiesen. Mein Großvater hat noch mit Biberpelzen gehandelt. Später kamen der Holzhandel und dann die Eisenminen. In den Reservaten haben die Innu ihre Würde verloren. Und schließlich ging auch der Pelzhandel ein.
Trotz der sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Reservat Uahat wächst seit einigen Jahren ein neuer Zusammenhalt zwischen den 1500 Bewohnern, eine selbstbewusste Rückbesinnung auf die gemeinsamen Traditionen, erklärt Naomi. Auch die Regierung von Quebec unterstützt die Innu mit speziellen Förderprogrammen. Am Abend lädt uns Naomis Onkel Ovila zu einem üppigen Abendessen ein, natürlich mit selbst erlegtem Rentier nach traditioneller Art. Das ambivalente Verhältnis zu den Weißen und auch die Schwierigkeiten der Innu, ihren Platz zwischen den Traditionen und der modernen Leistungsgesellschaft zu finden, erklärt Naomi am Ende so.
Moi, ce que je trouve particulier chez les Innu, c'est qu'on est des gens très émotifs, très proches des émotions.
Uns Innu macht aus, dass wir sehr nah an unseren Emotionen sind. Das Innu-Wort für Nachdenken bedeutet wörtlich übersetzt mit dem Herzen denken. Wir sind nicht sehr rational, was das Leben manchmal vereinfacht und manchmal erschwert.
Ça simplifie des fois les choses et c'est une bonne chose, puis des fois ça complexifie les choses.
Thank you.
Ja, ich möchte Ihnen noch eine indianische Weisheit mit auf den Weg geben. Der Inno-Indianer dort in Quebec: wirklich weise ist, wer mehr Träume in seiner Seele hat, als die Realität zerstören kann. So, wir verlassen Kanada, kommen wieder zurück nach Europa, nach Holland, in die Niederlande. Der im nördlichen Teil Amsterdams gelegene Hafen, der einst an das quasi verbotene Shell-Areal grenzte, der erlebt derzeit einen riesigen Entwicklungsschub. Ganz anders als weiter im Osten fasziniert hier eine Mischung aus informellen und formellen Strukturen. Es gibt ein schwimmendes Botel und ein Hotel in einem Kran. Es gibt zu Wohnungen umgebaute Straßenbahnen, Ateliers in Speichergebäuden, riesige Lagerhallen für Performances und Open-Air-Spielstätten für Theater und Tanzgruppen. Und zudem dann noch jede Menge Strandcafés, wie wir es vom Berliner Holzmarkt in etwa kennen. Ja, das Ganze scheint sich zwar zu professionalisieren, ist aber immer noch lebendig und zukunftsoffen. Klaus Englert nimmt uns mit dorthin.
Der niederländische Bildhauer Rinso besitzt ein Atelier in Amsterdams Künstler-Hotspot, in der ehemaligen Schiffsbauwerft NDSM, nördlich des Eikanals. 250 Künstler haben sich mittlerweile hier eingerichtet. Bildhauer, Maler, Filmautoren, Schauspieler, Designer und Architekten. Sie arbeiten Tür an Tür in der alten Factory. Rinso erzählt von den Anfängen.
Um 1990 begann alles. Damals war hier nichts. Ein Künstler erkundete die Fabrik auf eigene Faust. Er zog mit seiner Staffelei umher und begann zu malen. Der Eigentümer sagte dann: Die Fabrikarbeit ist zu Ende. Okay, Sie können hier bleiben. Danach kamen andere Künstler, die sich hier zusammen ihre Ateliers einrichteten.
Ob der Maler, der sich vor 30 Jahren hier niederließ, noch immer im NDSM-Künstlerdorf arbeitet, ist unbekannt. Aber wenig später kam der junge Designer Jeroen Bischerou hier hin. Heute ist er noch genauso begeistert wie in den 90er Jahren.
When I came here, this was in 1994.
Als ich 1994 hierher kam, war ich einer der ersten Künstler, die sich hier niederließen. Das war 6 Jahre nach dem Produktionsstopp. In meinem Atelier fanden sich allerlei Überreste. Ein Korb mit Essenssachen, Mäntel hingen an der Wand und Zigaretten lagen noch auf dem Tisch. Als ob die Zeit 6 Jahre zuvor angehalten worden wäre.
It was like the time stood still for 6 years.
Das waren die wilden Anfangsjahre, als der Amsterdamer Norden noch terra incognita war. Hier breitete sich eine verbotene Stadt aus, zu der lediglich Arbeiter Zutritt hatten. Es gab keine öffentliche Fährverbindung, nur private Fähren für die Hafenarbeiter. Weiter östlich erstreckte sich das riesige Shell-Areal, während NDSM und der gegenüberliegende Holzhafen zum größten Hafen Amsterdams gehörten. Es dauerte bis in die 90er Jahre, als plötzlich wieder Leben in die große Schiffsbauwerft einzog. Jeroen Bischerou erinnert sich.
What I saw then was a huge terrain. There were 4 or 5 people.
Die Fläche war riesig. Überall standen noch Armeefahrzeuge herum. Lediglich 4 oder 5 Leute richteten sich hier ihre Ateliers ein. Jeder konnte für sich so viel Arbeitsfläche beanspruchen, wie er wollte. Mit der Zeit gelang es, die Künstlergemeinschaft besser zu organisieren. Das war eine experimentelle Phase. Wir waren damals 50 Künstler und kauften das gesamte Gelände für nur einen Gulden. Doch der gemeinsame Aufbau misslang. Und schließlich übernahm die Stadtverwaltung den weiteren Aufbau. Heute ist alles unter Kontrolle. 20 Jahre zuvor war das nicht der Fall.
Jeroen Bischerou erzählt, wie mit der Zeit so etwas wie Normalität auf NDSM einkehrte, wie sich die Stiftung Kinetic North gründete, die sich dem Wandel auf NDSM widmet. Und wie am Strand das Norderlicht-Café eröffnete und in einem Speichergebäude die Galerie New Dakota. In den Kran-Apartments kann man sich, wer sich's leisten kann, für 600 Euro pro Nacht einquartieren. In den kleineren Speicherhallen daneben zogen jede Menge Studios ein. Nicht zu vergessen, noch in diesem Jahr eröffnet das weltweit größte Street-Art-Museum, dort, wo einst die Schiffsteile verschweißt wurden. Bischerou bereut nicht, nach NDSM gekommen zu sein.
It's the most vivid
Das ist der lebendigste Teil Amsterdams. Hier gibt es jede Menge Festivals und Musik. Das ist okay. Wenn ich in Berlin oder London solch einen Ort entdecken würde, das wäre fantastisch.
Valerie von Lersum, eine Amsterdamer Installationskünstlerin, widerspricht. Sie stört sich daran, dass die Gentrifizierung in Gestalt von Hochhaus-Apartments und Büros auch hier bereits Einzug gehalten hat.
Die Stadt rückt immer näher heran. Es folgen Red Bull und andere Unternehmen. Man spürt zusehends die Macht des Geldes.
Das sind vereinzelte Stimmen. Die Mehrzahl der Künstler sieht NDSM dagegen als unerschöpflichen Kreativitätspool. So auch Roberto. Er stammt aus der ehemaligen niederländischen Kolonie Guyana und arbeitete zuvor auf der Schiffsbauwerft in Rotterdam. Dann kam der Wandel.
Ich bin ein DJ-Lehrer und leite hier eine DJ-Schule. Die Leute kommen von vielen Ländern hierhin, um hier zu produzieren. Für viele Musiker ist NDSM ein Ort voller Kreativität. Wir haben hier alles Mögliche, sogar eine Barbie-Peep-Show.
Roberto hat recht. Die Barbie-Peep-Show findet sich direkt nebenan. Doch Roberto hat sich lieber auf House Music spezialisiert. Für ihn besteht kein Zweifel. Nach langer Odyssee hat er hier sein Eldorado gefunden.
Everything is coming together here. And that makes this place such a beautiful place.
Jeder kommt hierhin. Das ist ein wirklich wunderbarer Ort. Jeder, der nach Amsterdam kommt, sollte diesen Ort erleben.
If you come to Amsterdam.
Geen falen, geen twijfel, geen balen, geen gassen, geen lekken, geen kooien, geen hekken, geen crisis, geen lening, geen dagen, verveling, geen ruzie, geen sneren, geen slangen, geen beren, geen sores. Geen pokken, geen tanden, geen beten, geen branden, geen oorlog, geen rellen, geen bommen, geen zwellen, geen plagen, geen scheiding, geen giffen, bestrijding, geen beving, geen breuken, geen krassen, geen deuken, geen sores. Met wensen, een bootje met mensen, een vogel die zingt, je liefje bemint. Je hele familie, tezamen, Cecilie, je zoontje, je dochter en niemand gesjochter, geen sores. Een klusje, een uitje, een blaadje, een buitje, een vlinder, een bloesem, een glaasje met droesem. Een lijster, een meisje, gezellig, een feestje, een huisje, een boompje en ook nog een beestje, geen sores. Niet dolen, niet mokken, niet sippen, niet jokken, niet pesten, niet slaan, niet lullen, maar gaan. Met liefde, met leven, met nemen en geven, met krachten en hopen, de kansen zijn open, geen zorgen.
Eine gewisse Atemlosigkeit hat sich bei mir eingestellt. Klaus Englert führte uns nach Amsterdam. Pablo Picasso hat gesagt, Kunst wäscht den Staub des Alltags aus der Seele. In seinem Wintermärchen lässt William Shakespeare Schiffe an der böhmischen Küste landen. Aber Böhmen und Mähren, das heutige Tschechien, hat ja gar kein Meer. Sehr zum Kummer vieler Tschechen, die voller Sehnsucht nach Süden schauen und im Sommer an die Adria fahren. Kroatien ist eines der beliebtesten Urlaubsziele, schon seit der Zeit, als das Land noch Teilrepublik von Jugoslawien war. Und damals dachte man in Prag noch in ganz anderen und sogar kühnen Dimensionen.
Lia ist Lehrerin, 58 Jahre alt. Wenn sie ans Meer denkt, gerät sie ins Schwärmen. Die Unendlichkeit, die große Bewegung, die Wellen, die Tiefe, das ist für mich Meer. Auch Jan, ein früherer Kommunalpolitiker aus Uherské Hradiště in Südmähren, liebt das Meer, wie so viele Tschechen. Wir mögen das Meer so, weil wir es hier nicht haben. Zu Zeiten Österreich-Ungarns hatten wir ja eines, aber als wir uns getrennt haben und die Tschechoslowakei entstand, haben wir es verloren. Vielleicht kommt unsere Sehnsucht daher. Früher, vor über 100 Jahren, da gehörten die Länder der böhmischen Krone zum Reich der Habsburger, das bis an die Adria langte. Nach 1918 war das die Küste von Jugoslawien. Heute teilen sich Slowenien und Kroatien diesen Abschnitt der Mittelmeerküste. Aber zu allen Zeiten sind die Tschechen und Slowaken dorthin gefahren, um Urlaub zu machen, auch heute. Kroatien ist ein Dauerbrenner, sagt Jan Papes vom Reisebüroverband. Es ist mit dem Auto zu erreichen, was extrem wichtig ist. Außerdem ist die Sprachbarriere nicht so groß. Die Leute können sich mit den Kroaten verständigen. Meistens fahren sie an denselben Ort und haben da über die Jahre schon Freundschaften geschlossen. Letztes Jahr fuhren 813.000 Tschechen nach Kroatien. Es gehört regelmäßig zu den drei wichtigsten Reisezielen. In einzelnen Adria-Orten leben im Sommer zeitweilig mehr Tschechen als Kroaten. Bei den Einheimischen gelten besonders die jungen Leute als Urlaubsgäste, die es verstehen, permanent Party zu machen. Und es muss alles billig sein. Kein Wunder angesichts der niedrigen Einkommen in Tschechien. Wegen der großen Zahl ihrer Landsleute an der kroatischen Küste richtet die Prager Regierung im Sommer dort Sonderkonsulate ein. Außerdem stehen in Not- und Konfliktfällen tschechische Polizisten bereit. Also ein entspannter Urlaub wäre da nicht die nervende Anreise. Zu viele Autos auf den zu wenigen Straßen Richtung Süden, da zu viele Baustellen. Es geht praktisch nie ohne lange Staus ab. Die 43-jährige Marketa meint deshalb, Tschechien braucht ein eigenes Meer und ich würde auch ein anderes Land durchbrechen, um es zu bekommen. Ein Gedanke, der gar nicht so abwegig ist, wie er klingt. In den 1970er Jahren haben tschechoslowakische Ingenieure nämlich einmal überlegt, wie man einen Tunnel zur Adria bauen könnte. Eine 400 Kilometer lange Schnellbahnstrecke für Güter- und Personenzüge ans Meer, davon ab Budva ist 350 Kilometer im Tunnel, unter Österreich hindurch bis in die slowenische Hafenstadt Koper. Fahrzeit 2 Stunden. Die Projektskizzen wurden vor etwa 10 Jahren in einem Universitätsarchiv entdeckt. Technisch wäre das durchaus realisierbar gewesen, meinte damals Wladimir Tritschnik, der in den 70ern an den Planungen beteiligt war. Der Tunnel hätte in Richtung Linz gehen sollen, unter der Donau durch, und in Linz wäre dann die erste Haltestelle namens Dunajec gewesen. Eine weitere Haltestelle war an der österreichisch-jugoslawischen Grenze vorgesehen und dann wäre bereits die Endstation gekommen, Adriaport. Adriaport hätte eine neue Halbinsel geheißen, aufgeschüttet aus dem Tunnelaushub und Territorium der CSSR. Initiator des Projekts war der Wirtschaftswissenschaftler Jerzy Swoboda. Mit Erfolg warb er um die Zustimmung der jugoslawischen Regierung. Auch der damalige österreichische Bundespräsident soll begeistert gewesen sein, die Regierung in Wien wohl weniger. Aber die Kosten, nach heutigen Maßstäben 38 Milliarden Euro, die waren nicht zu stemmen. Und die politische Lage sprach auch dagegen, erinnerte sich vor 10 Jahren Jerzy Swoboda. Natürlich war es dem damaligen kommunistischen Regime nicht recht, dass so eine einfache Verbindung zu einem Ort jenseits des Eisernen Vorhangs entstand. Es blieb eine kühne Vision. Nur in einem Film, produziert 2013 von Adela Babanova, da gibt es diesen Tunnel schon.
Präsident Gustav Husak.
Frühling 1980. Präsident Gustav Husak hat den Betrieb des Tunnels aus der Tschechoslowakei zur Adria feierlich eröffnet, berichtet ein fiktiver Nachrichtensprecher. Der Präsident, Journalisten und die oberste Führung der Kommunistischen Partei fahren durch den Tunnel zum Adriaport, wo sie sich für den restlichen Tag erholen werden. Es ist bei diesem Traum geblieben. Tschechien, die Länder Böhmen und Mähren, sind Binnenländer, das ist die harte Realität. Sie wird etwas gemildert dadurch, dass die Tschechische Republik und Kroatien beide zur Europäischen Union gehören. So ist denn die Adria auch ein bisschen wieder das Meer der Tschechen.
Sehnsucht nach dem Meer wohnt ja in fast jedem von uns ein wenig inne. Die Nachbarn in Tschechien sind verliebt in die kroatische Küste. Mit Recht. Peter Lange aus dem ARD-Studio Prag berichtete uns. Ich entlasse Sie mit Grüßen aus Köln in den Sonntagnachmittag, wenn Sie diese Woche reisen. Tun Sie es mit großem Vergnügen. Andreas Stopp verabschiedet sich.